Wir steigen heute wieder ein in unser Bibelstudium Vers für Vers durch das Matthäusevangelium. Wir lesen einfach Vers für Vers durch das Evangelium und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Wir sind im Kapitel 21, da dürft ihr gerne eure Bibeln aufschlagen. Matthäus 21. Wir sind unserer Zeit, also Palmsonntag, ein bisschen voraus. Wir haben die Ereignisse vom Palmsonntag und vom Montag danach, das letzte Mal, als wir in Matthäus waren, besprochen. Wir befinden uns jetzt chronologisch am Dienstag nach dem Einzug Jesu in Jerusalem. Aber das, was wir hier lesen, das sind ganz natürliche Folgen von seinem Handeln am Palmsonntag, wo er in die Hauptstadt Jerusalem eingezogen ist, das religiöse Zentrum Israels, und wo Jesus sich als der verheißene Messias, der von Gott verheißene Retter und Herr, präsentiert hat. Und er hat sich von den Pilgern, die mit ihm eingezogen sind, feiern lassen mit Palmenzweigen und so weiter. Daher kommt das Wort Palmensonntag. Und dann am nächsten Tag haben wir sein Handeln im Tempel gesehen. Jesus ist in den Tempel hineingegangen, in das Nationalheiligtum Israels und hat den Tempel gereinigt. Er hat die Händler rausgeschmissen, er hat Tische umgeworfen, der Geldwechsler, und er hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle. Zudem habt ihr es gemacht. Und erinnert euch dran, die Leiter Israels, die haben von dieser Abzockerei der Gläubigen im Tempel mitverdient und es mitorganisiert. Also Jesus hat hier ihr religiöses Geschäft kaputt gemacht. Jesus ist wieder Coronavirus für religiöse Geschäftemacherei. Und dann hat Jesus sich von den Kindern im Tempel als Messias feiern lassen und anbeten und loben und preisen lassen. Und die Hohenpriester, also die höchsten Kleriker Israels und die Schriftgelehrten, die haben Anstoß daran genommen und haben gesagt, hörst du, was die sagen? Und dann hat Jesus geantwortet, habt ihr nie gelesen? Diese Phrase, die sie so sehr geliebt haben. Versteht ihr die Schrift nicht? Und stellt euch das jetzt mal vor, auf die heutige Zeit umgelegt. Stellt euch mal vor, irgend so ein Prediger vom Land, ein ungelernter, unstudierter, selbsternannter Prediger vom Land würde in den Vatikan gehen, in den Petersdom und würde anfangen, dort zu randalieren. Opferstöcke umschmeißen, Weihwasserstöcke umschmeißen, Marienstatuen umwerfen, Heiligenstatuen umwerfen, ganzen Rosenkränze rausschmeißen, das ist das ganze kitschige Zeug, was da oft verkauft wird, Kassierer rausschmeißen und würde sagen, das, was ihr da tut, das, was ihr hier lehrt, das ist falsch, raus aus meinem Haus. Und er wird sich da feiern lassen als die wahre Autorität, er wird sich feiern lassen als Gott. Und dann würden da der Papst und ein paar Kardinäle reinkommen und würden sagen, hey, 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 hey. Und er wird zu ihnen sagen, ihr versteht die Bibel nicht. Wie würde es ankommen? Wie würden die Menschen reagieren, diese Würdenträger? So ungefähr muss sich das für die jüdischen Leiter angefühlt haben, was Jesus getan hat. Das war ungeheuerlich, sie waren empört. Er ist ihnen mächtig auf die Zehen getreten. Das hat der Palmsonntag für sie bedeutet. Wie reagierst du, wenn Jesus dir auf deine Zehen tritt? Und das wird er tun. Wie reagierst du, wenn er dir deinen Thron streitig macht. Und das tut er. Wie reagierst du, wenn er Tische in deinem Leben umwirft und dich korrigiert und sagt, hey, das muss sich ändern in deinem Leben oder in deiner Einstellung, in deinem Denken? Wie reagierst du? Sagst du, ja, Herr, sofort, natürlich, dein Wunsch ist mir Befehl? Oder sagst du, wie kannst du es wagen? Hey, ich bin bereit, in die Kirche zu gehen. Ich bin bereit, religiös zu sein, Gebete zu sprechen, Rituale durchzumachen. Aber rühr nicht die Herrschaft an, die Herrschaftsposition in meinem Leben. Das ist, wie die Leiter in Jerusalem reagiert haben. Und deine Reaktion zeigt dir, ob du einfach äußerlich religiös bist oder ob du ein Nachfolger von Jesus bist. Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch. Und das ist in der Regel der Knackpunkt in der Beziehung mit ihm. Jesus beansprucht auch unser Retter zu sein und er fordert uns auf, unser Vertrauen auf ihn zu setzen für die Versöhnung mit Gott. Aber damit haben nicht so viele Menschen Probleme. Manche schon, aber ich meine, wer möchte nicht gern einen Retter haben? Zumindest die christlich Sozialisierten haben da weniger ein Problem. Aber sein Anspruch, Herr und Gott zu sein, das scheidet die Religiösen, die Namenschristen von echten Nachfolgern. Und wie gesagt, Jesus hat überhaupt kein Interesse an Religiosität. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Er sucht nicht irgendwelche eigensinnigen Namenschristen oder Kirchgänger. Er sucht Nachfolger. Er sucht Jünger in allen Bereichen des Lebens. Wenn Jesus über die Beziehung zu Gott spricht, über die Beziehung zum Nächsten, über Moral, über Ehe, über Geben, Geschäftsmoral, du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen, Sexualmoral und so weiter. Wenn Jesus über Einstellungen spricht, darf er das Sagen haben in deinem Leben, in allen Lebensbereichen, ohne Vorbehalte? Das ist die entscheidende Frage. Sein Anspruch, und das ist unsere größte Herausforderung. Wir werden heute sehen, Heuchler, Menschen, die nur äußerlich religiös sind, die wird er richten. So wie er es an dem Feigenbaum letztes Mal demonstriert hat, als Bild für diese religiöse, aber geistlich abgefallene Nation Israel, die nicht die Frucht der Umkehr zu Gott hatte. Seht ihr, ich und du, wir können Gott nichts vormachen. Wir können vielleicht Menschen was vormachen, aber nicht Gott. Christliche T-Shirt, der Fisch auf dem Auto, Halleluja-Gerede, christliches, religiöses Gehabe, das werden ihn nicht blenden. Menschen vielleicht, aber nicht Gott. Hast du eine echte Beziehung mit Jesus als deinem Retter und deinem Herrn und Gott? Hast du Jesus und hat Jesus dich? Hast du geistliche Frucht in deinem Leben? Lebst du mit ihm und für ihn oder bist du nur irgendwie religiös? Ab und zu mal zu Ostern und zu Weihnachten oder am Sonntag, aber in der Praxis eigentlich ein Atheist, dein eigener Herr. Triffst du Entscheidungen auf dieser rein irdischen, menschlichen Ebene, rein menschliche Weisheit? Oder betest du, suchst du ihn und seinen Willen schaust du in sein Wort, was er dir sagt, in allem? Bist du fleischlich gesinnt oder bist du geistlich gesinnt, um es mit biblischen Worten zu sagen? Das ist die Herausforderung in der Beziehung zu Gott, um mit ihm in Beziehung zu kommen und mit ihm in Beziehung zu bleiben. Und seine Herrschaft ist nichts Einengendes oder Schlechtes. Seine Herrschaft ist das Beste, was dir passieren kann. Es ist befreiend, es ist Heil, das Beste, was es im Leben gibt. Er ist der beste Herr, den es gibt. Jeder Mensch hat einen Herrn. Jeder Mensch lebt für irgendetwas oder für irgendjemanden. Jeder ist in irgendetwas verwurzelt, auf das er vertraut. Und es gibt keinen besseren Herrn als Jesus. Wer ist dein Herr? Das ist die entscheidende Frage heute. Und um diese Frage entspinnt sich dieser ganze Konflikt, den wir sehen werden hier zwischen Jesus und den Leitern. Und das ist auch die Grundlage für allen Konflikt in unserem Leben. Jesus verträgt sich nicht mit Religiosität. Ich habe mal ein tolles Lied gehört, da war der Refrain von diesem Lied: I'm not religious, I'm in love. Also ich bin nicht religiös, ich bin verliebt. Und das ist, was er will. Er will dein Herz, er will dich, er will dein Leben, er will dich ganz, er liebt dich. Und er will sein Leben mit dir teilen. Er will Beziehung mit dir haben, er will dich erfüllen, er will dich gebrauchen. Nur äußerliche Religiosität, äußere Religion, wo wir vorgeben irgendwie oder sagen, dass wir zu Gott gehören oder dass wir auf Gott hören, aber ohne echte Gottesbeziehung, ohne echten Gehorsam, dass wir nur religiöse Dinge sagen, aber dann ganz anders leben, das ist Heuchelei. Und darauf kriegt Jesus eine Kotzreaktion, wie wir in der Offenbarung sehen. Und an dem Punkt waren die jüdischen Leiter, an dem Punkt war die jüdische Religiosität, die jüdische Nation, zur Zeit Jesus, nicht unbedingt jeder Einzelne, aber die meisten. Und Jesus wird sie richten, so wie er diesen heuchlerischen Feigenbaum gerichtet hat, der Blätter hatte, aber keine Frucht. Im Kapitel 24 wird Jesus mehr über die Zerstörung des Tempels durch die Römer sprechen. Und diese Trümmer nach der Zerstörung, die haben den wahren geistigen Zustand Israels besser wiedergespiegelt als dieses glänzende, tolle Heiligtum, dieser wunderbare, prachtvolle Tempel, den sie da in Jerusalem gehabt haben. Und vielleicht spricht ja Jesus hier sogar im Vers 21 von dem Tempelberg, als Jesus zu den Jüngern gesagt hat: Wenn ihr Glauben habt, wenn ihr mir vertraut, könnt ihr diesen Berg ins Meer werfen, könnt ihr ihn versenken. Dieser Tempel hatte keine Funktion mehr unter dem neuen Bund mitsamt den Priestern und dem Kult und dem Tempel, den Opfern. Das waren alles prophetische Bilder, die auf Jesus vorausgeschaut haben, die auf Jesus hinweisen. Der Hebräerbrief erklärt uns viel davon. Jetzt ist Jesus unser Hohepriester. Jetzt ist Jesus unser Opfer. Und jetzt ist jeder von uns ein Tempel des Heiligen Geistes und wir als Gemeinde Jesu zusammen. Und das war ein krasser Schritt für die Juden, den Tempel, die Religiosität loszulassen. Der Tempel war das Herzstück ihrer alttestamentlichen Religiosität. Das war der Treffpunkt mit Gott. Der Altar war der Ort der Versöhnung mit Gott. Ohne Tempel gibt es keine alttestamentliche Religion. Das heutige moderne Judentum hat eigentlich nichts mehr mit dem alttestamentlichen Judentum zu tun, mit dem alten Bund. Die haben, nachdem sie Jesus abgelehnt haben, eine ganz neue Religion geschnitzt, die im Prinzip wie alle Religionen auf Selbstgerechtigkeit beruht. Aber all diese Dinge, der Tempel, die Opfer, der Gottesdienst, das war alles erfüllt in Jesus. Jesus ist jetzt alles und in allem. Es ist alles für uns. Und es war ein Riesenschritt für die Juden, das alles loszulassen und durch Jesus zu ersetzen, ihr Vertrauen allein auf Jesus zu setzen. Und wenn du aus einem religiösen Hintergrund kommst, war es vielleicht auch so ein schwieriger Schritt für dich. Das wäre wie zum Beispiel einem Moslem zu sagen, wirf die Kaaba weg und Mekka weg und den Felsendom und alle Moscheen, wirf sie ins Meer, weg damit, Jesus allein. Es fällt vielen Menschen schwer, ihre Religion loszulassen, ihre Religiosität, ihre Selbstgerechte und ihr Vertrauen auf Jesus allein zu setzen. Alles auf eine Karte, Jesus allein, Jesus alles in allem. Das Wunderbare an dem biblischen Christentum ist, wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen keine Heiligtümer, wir brauchen keine Wallfahrtsstätten, wir brauchen nicht mal unser Gebäude, unsere Kirchengebäude. Wir sind total unabhängig. Wir können Gott begegnen in Jesus, egal wo wir sind. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Wir sind nicht auf ein Gebäude angewiesen für unsere Beziehung mit Gott. Wir sind nicht auf irgendeine Priester angewiesen oder einen Papst oder irgendeine sakramentale Handlung, die irgendjemand an uns vollzieht. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Und das ist so befreiend. Also lasst uns nach dieser kurzen Einleitung und Zusammenfassung in den Text gehen heute und weiterlesen. Wir beginnen heute im Vers 23 in Matthäus 21. Und als er in den Tempel trat, also Jesus ist zurück im Tempel, traten, als er lehrte, also er lehrte die Menschen dort im Tempel, im Nationalheiligtum. Er beansprucht die Autorität, die Lehrautorität. Also um es für heute anschaulich zu machen, dieser Prediger vom Lande, der im Petersdom randaliert hat, dem Tag davor und dem Papst und die Theologen zurechtgewiesen hat, der steht jetzt da im Dom und lehrt die Menschen. So ungefähr kam das an. Als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm. Waren Mitglieder des Hohen Rates, 71 ehrwürdige Männer, waren wahrscheinlich nicht alle hier, eine Delegation, die mit den hohen Priester gekommen sind, waren an ihrer Kleidung erkennbar, wie der Papst oder Kardinäle oder Priester heutzutage, auch in der katholischen Kirche zum Beispiel. Und sie sprachen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Eine logische Frage, wer gibt dir die Autorität? Wer erlaubt dir, das zu tun, was du getan hast? Oder aus ihrer Sicht gesehen, Jesus, wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, uns und unser System in Frage zu stellen? Wie kannst du es wagen, unseren Platz einzunehmen? Ich finde es interessant, die Römer haben sich nicht bedroht gefühlt durch Jesus, obwohl die ganz sicher mitbekommen haben, wie er in Jerusalem eingezogen ist. Die Römer haben um diese Passazeit sehr genau hingesehen und waren sehr vorsichtig. Sie haben sich nicht bedroht gefühlt von Jesus. Vielleicht hatten sie recherchiert über Jesus, was er getan und gelehrt hat. Sie haben keine Gefahr gesehen in ihm. Auch Pilatus nicht später, als er Jesus verhört. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist nicht gekommen, um ein irdisches Reich aufzurichten. Und darum ging es den Römern. Das wäre für die Römer eine Konkurrenz gewesen. Also Jesus keine Gefahr für die Römer, aber für die Religiösen ist Jesus eine Gefahr. Die religiösen Leiter, die sind super nervös geworden. Die sind eifersüchtig geworden auf Jesus. Sie haben ihn als Konkurrenten gesehen. Und ich möchte das auch sagen, wenn du so ein Control-Freak bist, wenn du dein eigener Herr sein willst in deinem Leben, der Herr deines Lebens, wenn du so auf dem Selbsterlösungstrip bist, Selbstgerechtigkeit, weißt du was, dann ist Jesus dein Konkurrent. Jesus sagt, entweder du oder ich. Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch, Jesus stellt einen Erlösungsanspruch allein. Er hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Frage, wer hat dir die Vollmacht gegeben? Das war eigentlich keine ehrliche Frage. Diese Leiter Israels fragen jetzt nicht nach Information. Sie mal nachfragen, oh, wer hat dir die Vollmacht gegeben? Hey, die wussten genau, dass Jesus beansprucht hatte, von Gott zu sein. Jesus hat ganz klare Ansagen gemacht und sie hatten diese Auseinandersetzungen schon zuvor. In Johannes 8 hat Jesus zum Beispiel gesagt, ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Ich bin von Gott ausgegangen. Er hat mich gesandt. Ich bin das Licht der Welt. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und in beiden Kapiteln haben die Juden versucht, ihn zu steinigen. Jesu Auftreten war so offensichtlich übernatürlich. Diese Zeichen, die er getan hat, diese Heilungen, Totenauferweckungen, Dämonenaustreibungen. Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es war übernatürlich von Gott oder es war übernatürlich von Satan, von einer okkulten geistlichen Macht. Und wir wissen, Satan möchte Menschen nicht heilen, möchte ihnen nicht Gutes tun. Also eigentlich war es ziemlich klar, dass Jesus von Gott ist und Jesus hat es ganz klar beansprucht. Aber was haben die Leiter Israels gesagt? Sie haben gesagt, dieser Jesus, er treibt die Dämonen durch den Teufel aus. Er wirkt durch okkulte Mächte. Die waren nicht an Wahrheit interessiert. Denen ging es schlicht und einfach um ihren Machterhalt. Und die wollten ihn aus dem Weg räumen. Und wenn er ihnen hier die Wahrheit gesagt hätte, wieder, ich komme von Gott, ich bin Gott, dann hätten sie ihn wieder als Gotteslästerer abgestempelt. Wahrscheinlich hatten sie die Steine schon in den Taschen. Aber hier eine öffentliche Zurechtweisung, eine öffentliche Konfrontation. Jesus, wie kannst du es wagen? Du hast nicht studiert auf unserer Uni. Du bist nicht eingesetzt worden von unseren klerikalen Strukturen. Du bist ein Zimmermann aus Galiläa, das ist die Gegend, wo die einfachen Menschen gelebt haben, die so ein bisschen die dummen Bauern, so überheblich haben die religiöse Elite in Jerusalem heruntergesehen auf die Menschen. Du bist so ein Möchtegern Rabbi, ein Selbsternannter. Wie kannst du es wagen? In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Also die Leiter Israels sind nicht ehrlich. Sie wollen Jesus in die Pfanne hauen und sie unterbrechen Jesus hier beim Lehren. Und wir können das hoffentlich ein Stück weit mitfühlen, diese Anspannung, die da in der Luft lag. Wahrscheinlich konnte man eine Stecknadel fallen hören. Das Volk war still angespannt, haben geschaut, angespannte Atmosphäre, haben den Atem angehalten. Und was tut Jesus? Jesus, wie die Rabbis so oft getan haben, damals antwortet mit einer Gegenfrage. Vers 24, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Taufe war ein Zeichen für die Umkehr zu Gott. Vom Himmel, von Gott oder von den Menschen? War Johannes der Täufer ein Prophet von Gott oder hat er sein eigenes menschliches Ding gedreht? War er ein falscher Prophet? Und wir wissen, auch Johannes den Täufer haben die religiösen Leiter Israels nicht sonderlich geliebt, weil auch er hat sie sehr scharf zurechtgewiesen. Haben wir im Kapitel 3 gesehen. Da hat Johannes zu ihnen gesagt, ihr Schlangenkinder, ihr Teufelskinder, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Schon ist die Axt an die Wurzeln der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und in Johannes 1 hat Johannes über Jesus gesagt, dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und er hat gesagt, dieser ist Gottes Sohn. Johannes der Täufer war der Vorläufer von Jesus, dem Messias, und er hat ihn ganz klar bezeugt. Also, beantwortet mir eine Frage und ich beantworte euch alle eure Fragen. War Johannes der Täufer von Gott? Oder war ein selbsternannter falscher Prophet? Und es war eine unangenehme Frage für die religiösen Leiter. Seht hier im Vers 25 weiter. Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, von Gott, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Er hat ganz klar Jesus bezeugt. Wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Schwierige Situation. Sie konnten nicht zugeben, dass Johannes der Täufer von Gott war, weil erstens hat er Jesus klar bezeugt und zweitens hat er sie zurechtgewiesen. Da hätten sie zugeben müssen, dass sie falsch gelebt haben und das wollten sie nicht. Sie waren Heuchler. Wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten, dann hätten sie das Ansehen beim Volk verloren und sich vielleicht den Zorn der Zuhörer auf sich gezogen. Vers 27, und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Und es war nicht ehrlich, natürlich, das war sogar eine ziemlich peinliche Antwort. von den Theologen Israels auf so eine einfache theologische Frage. Aber hey, besser als ein Stein auf dem Kopf. Aber es war nicht ehrlich. Wir wissen es nicht. Da sagte auch er, Jesus, zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Jesus, Gott, hat immer ein Herz für ehrliche Sucher. Er hat ein offenes Herz für sie. Im Kapitel 7 hat Jesus gesagt, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Aber wenn du kein ehrliches Herz hast und Gott kennt dein Herz, dann denk nicht, dass Gott zu dir reden wird und sich dir offenbaren wird, dir irgendwelche Antworten geben wird. Warum lässt Gott Leid zu? Was ist mit dem Indianer im Busch, der nie von Jesus gehört hat? Du hast es gehört, betrifft dich nicht wirklich. Sind das ehrliche Fragen? Bist du ein ehrlich Suchender, der auch bereit ist, Jesus anzunehmen? Wenn es die Wahrheit ist? Oder sind diese Fragen nur Ausreden, weil du ihm nicht folgen willst? Und deine Einstellung wird bestimmen, ob du eine Antwort kriegst oder nicht von Gott. Denk nicht, du wirst Antworten kriegen, wenn du nicht ehrlich vor ihm bist. Ihm kannst du nichts vormachen, er durchschaut es. Es ist total lächerlich, wenn wir das versuchen. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, wenn du versuchst, mit Gott zu streiten, dass du immer den Kürzeren ziehst. Es ist unmöglich, mit Gott zu streiten und zu gewinnen. Also die Leiter Israels haben keine Antwort bekommen. Stattdessen wird Jesus sie nun mit drei Geschichten, mit drei Gleichnissen konfrontieren. Ein Gleichnis ist eine irdische, vertraute Geschichte, die eine geistliche Wahrheit illustriert. Und Geschichten, Bilder, Musik auch, das hat oft nochmal einen anderen Zugang zu den Herzen von uns Menschen. Und er konfrontiert sie hier jetzt, ihre unehrlichen, falschen Herzen in der Form von Geschichten. Und ich glaube, Jesus tut es, weil er sie liebt. Er wirbt um sie bis zuletzt, so wie er es im Alten Testament getan hat, bevor Jerusalem und der Tempel durch die Babylonier zerstört wurde. Gott will nicht richten, Gott will nicht strafen, Gott will nicht züchtigen. Gott möchte, dass die Sünder umkehren und frei und heil werden. Durch den Propheten Hesekiel, in Hesekiel 18 hat er damals gesagt, wer mitlesen will, die Verse 30 bis 32. Darum werde ich euch richten, Haus Israel, jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr, Herr, also Jahwe. Kehrt um und wendet euch ab von allen euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr. So kehrt um, dass ihr lebt. Vers 23 hat er gesagt, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht viel mehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Das ist auch Jesu Herz für seine Generation und das ist auch sein Herz für dich und für mich. Er ist ein liebender Bräutigam, der ringt um seine untreue Frau. Er ist der liebende Vater, der seinem rebellischen Sohn nachgeht, versucht zur Umkehr zu bewegen. Also erste Gleichnis, erste Geschichte, Vers 28. Jesus fragt sie jetzt, was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin und arbeite im Weinberg. Das war eigentlich selbstverständlich, das war auch erwartet, dass die Söhne ihrem Vater geholfen hätten. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihm und er ging hin. Also er war erstmal unwillig und rebellisch, aber dann hat er sich überführt gefühlt, hat auf sein Gewissen gehört und hat Buße getan. Das heißt, er hat seine Einstellung geändert. Und er ging hin und hat dem Vater gehorcht und hat seinen Willen getan. Und er trat hin zu dem Zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Eine sehr vertraute Situation. Kennen wir alle von unseren Kindern, oder? Wahrscheinlich auch aus unserem eigenen Leben. Ich habe immer gesagt, ja, gleich. Und habe es nicht gemacht. Es ist ein rebellisches Herz, ein ungehorsames Herz. Wer von beiden hat den Willen des Vaters getan, fragt Jesus. Und sie sagten, der Erste. Der Erste, der erstmal rebellisch war gegen Gott oder den Menschen hier, den Weinbergbesitzer in der Geschichte. Sie sagten, der Erste, Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen werden in das Reich Gottes. Die Huren und die Zöllner, das waren die ultimativen, sprichwörtlichen Sünder damals in Israel. Die waren erstmal rebellisch gegen Gott und gegen seinen Weg. Und er sagt, sie werden euch vorangehen in das Reich Gottes. Ihr Religiösen, äußerlich fein angestrichenen Menschen, die so heilig aussieht, die das gute Mäntelchen tragen. Ihr behauptet, Gottes Willen zu tun, aber ihr tut ihn nicht. Ihr habt rebellische Herzen. Deswegen sagt Jesus, die Zöllner und die Huren, die werden im Reich Gottes sein. Aber ihr nicht, ihr selbstgerechten Religiösen, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert. Autsch. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Die habe ich noch nicht gelesen, gell? Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Autsch. So hat noch nie jemand mit diesen ehrwürdigen, heiligen Kirchenleitern, würden wir heute sagen, gesprochen. Außer Johannes der Täufer jetzt. Und Jesus spricht Klartext. Er sagt ihnen ganz klar, diese sprichwörtlichen Größensünder werden vor euch im Reich Gottes sein. Denn sie sind umgekehrt und haben Gott geglaubt, ihr aber nicht. Klartext. Und ich liebe das, ich schätze das an Jesus. Und es ist natürlich Liebe. Liebe sagt die Wahrheit, selbst wenn sie unangenehm ist. Also zum Wohl dessen, dem man die Wahrheit sagt, dem man konfrontiert. Man kann es auch in der lieblosen, selbstsüchtigen Weise tun. Aber das hat Jesus nicht getan. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit. Er hat euch verkündet, was recht ist, und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Die nahmen sein Wort, die nahmen seine Zurechtweisung an. Sie taten Buße, ließen sich taufen. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr geglaubt hättet. Ihr habt euch geweigert, umzukehren, um diese Frucht der Gerechtigkeit zu bringen. Sie blieben ungehorsam, rebellisch in ihrem Herzen, trotz all diesem religiösen Anstrich, den sie hatten in ihrem Leben. Die Religiösen brauchten genauso eine Bekehrung, eine Umkehr, einen Neuanfang wie die schlimmsten offensichtlichen Sünder. Denen ist es klar. Aber das hier heute ist ein Wort an alle von uns, die religiös aufgewachsen sind, die kirchlich groß geworden sind, so wie ich. Bin 18 Jahre, 19 Jahre meines Lebens jeden Sonntag in die Kirche gegangen, habe ganze Religion mitgemacht, aber in meinem Herzen war ich weit weg von Gott und er hatte sicher nicht das Sagen in meinem Leben. Vers 33, zweite Geschichte. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelte darin grub und einen Turm baute. Also ein Landbesitzer, der einen Weinberg angelegt hat und der alles vorbereitet hat für eine erfolgreiche, fruchtbare Landwirtschaft. Und der Weinberg war ein vertrautes Bild für die Nation Israel aus dem Alten Testament. Vor allem der Prophet Jesaja hat dieses Bild oft gebraucht. Ein vertrautes Bild, zum Beispiel Jesaja 5, Vers 7. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Der Hausherr, der Gutsherr, der Besitzer ist Gott natürlich in dieser Geschichte. Und dann lesen wir, und er verpachtete ihn, den Weinberg, an Weingärtner und reiste außer Landes. Also der Weingärtner, die ihn gepachtet haben, die Winzer, das waren die geistlichen Leiter, denen Gott sein Volk anvertraut hat, seinen Weinberg in diesem Bild. Vers 34, als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Das war ganz normal, das war Teil der Pacht, dass der Besitzer einen Prozentsatz am Anteil der Ernte bekommen hat, einen Prozentsatz des Ertrages. Und diese Knechte, die er zu den Weingärtnern, zu den Leitern Israels gesandt hat, waren die alttestamentlichen Propheten. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte. Einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Also ist ein kleiner Abriss der Geschichte Israels. Im Kapitel 23, Vers 37 wird Jesus trauern und weinen über Jerusalem und er wird sagen, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, Jerusalem, die Hauptstadt, er spricht ja natürlich vor allem auch zu den Regierenden, zu den Leitern. Und wir sehen hier diese erstaunliche, beharrliche Liebe Gottes, der nicht locker gelassen hat, der ihnen immer wieder nachgegangen ist, ihnen immer wieder neue Propheten gesandt hat, ihnen immer wieder Gelegenheit gegeben hat, Buße zu tun. Über 1000 Jahre lang, wenn wir bei Samuel beginnen, als ersten Propheten. Und wenn ihr die Prophetenbücher lest, die Propheten mussten oft die verrücktesten Dinge tun, um die Aufmerksamkeit des Volkes zu bekommen. Aber die Leiter, die haben die Propheten immer wieder kalt gemacht. Immer wieder Gottes Stimme zum Schweigen gebracht. Und wenn Gott in dein Herz spricht, dann verhärte dein Herz nicht. Bring diese Stimme nicht zum Schweigen. Lauf nicht weg, schieb's nicht weg, versuch's nicht irgendwie zu übertönen oder zu ignorieren. Lern von diesem schlechten Vorbild der Leiter Israels. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Bringt jetzt diese Geschichte zur Zeit Jesu, zur Zeit der gegenwärtigen Leiter. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Also sie haben scheinbar angenommen, dass der Hausherr gestorben war. Und das ist so typisch für Leiter, die out of touch sind mit Gott. Die so praktisch zumindest eine Gott-ist-tot-Philosophie haben in ihrem Leben. Die fangen an zu denken, dass die Kirche ihnen gehört. Die fangen an, sich als Eigentümer statt als Verwalter aufzuspielen, als Herrscher statt als Diener, wozu wir berufen sind. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Und er lässt sie selbst die Antwort geben, ähnlich wie Nathan es getan hat, als David Ehebruch getan hat und er das konfrontiert hat mit einer Geschichte. Und zu dem Zeitpunkt haben die Leiter noch nicht gewusst, noch nicht verstanden, dass Jesus über sie spricht durch diese Geschichte. Und sie sprechen sich ja selbst gerecht. Was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit, die treu sein werden, diesen Vertrag, diesen Bund halten werden mit dem Besitzer. Und dann gebraucht Jesus wieder diese Phrase, die sie so sehr geliebt haben. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie die Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das war der Stein, an dem alle anderen Steine ausgerichtet wurden. Das war der wichtigste Stein im Fundament. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Jesus zitiert hier aus Jesaja 28, Vers 16 und Psalm 118, die Verse 22 und 23. Paulus in Epheser 2 und der Apostel Petrus im 1. Petrus Kapitel 2 sagen uns beide, dieser Eckstein ist Jesus. Niemand wird gerettet als nur durch ihn. Petrus schreibt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Er ist das Fundament, er ist die Basis für unsere Beziehung mit Gott. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Das Reich Gottes wird euch weggenommen werden, der Nation Israel, und einer anderen Nation gegeben werden, der Gemeinde Jesu, die aus den Gläubigen sich zu Jesus bekehrten Juden und Heiden, das waren die Nichtjuden, besteht. Petrus hat zur Gemeinde gesagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das ist was Gott in 2. Mose 13 zu Mose über Israel gesagt hat. Da hat er gesagt, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden solltest. Dasselbe sagt Gott jetzt durch Petrus zu uns, zur Gemeinde Jesu. Und wer auf diesen Stein fällt, Vers 44, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Das ist erstens eine Anspielung auf Jesaja 8. Er wird zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für beide Häuser Israels werden, also das Nordreich und das Südreich. Und viele werden fallen. Interessant, dass es dort über den Herrn, der Herrscher, spricht, also über Gott, und Jesus bezieht es hier auf sich. Und die zweite Anspielung ist natürlich auf Daniel 2, dieses Bild von einem Stein, das die Statue, die Daniel gesehen hat in der Vision, die irdischen Reiche symbolisiert hat, zermalmt hat. Der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Die Lektion hier ist natürlich, stolper nicht über Jesus. Nimm nicht Anstoß an Jesus. Entweder ist Jesus dein Fels, deine Burg, deine Sicherheit, der Fels deines Heils, wenn du ihm vertraust, oder er wird dir zum Stolperstein, der dich zermalmt, der dich steinigt, der dich richtet. Steinigung war ja die Todesstrafe für Gotteslästerung auch, wenn du ihn ablehnst. Sag nicht ich, Jesus selbst hat das gesagt. An Jesus entscheidet sich deine ewige Zukunft. Vers 45, und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, wenn sie gekonnt hätten, hätten sie ihn wohl gleich umgebracht, da fürchteten sie die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Das ist so krass. Jesus hat ihnen ihr böses Herz offenbart. Er hat ihnen vorausgesagt, dass sie ihn töten werden. Und wenn sie nicht umkehren, dass es ihr Verderben sein wird. Und trotzdem haben sie ihre Einstellung nicht geändert. Stephanus in der Apostelgeschichte 7 wird zu ihnen sagen: Ihr Hallstarrigen, die mit einem starren Hals, Dickköpfe würden wir heute sagen, und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter, eure Vorgänger, nicht verfolgt? Und sie haben sie getötet, welche die Ankunft des Gerechten, das heißt des Messias, vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Hey, das waren gute religiöse Menschen. Das waren geistliche Leiter in ihren priesterlichen Gewändern. Und trotzdem waren sie so rebellisch gegen Gott und haben ihr Herz so verhärtet gegen ihn. Dies ist eine lebendige Warnung an uns. Vor allem an die braven Kirchgänger, diese religiösen Gutmenschen und Namenschristen, Traditionellen, sind oft die härtesten Nüsse, und ich sage das gar nicht abwertend, ich war einer davon. Ich war selbst so einer. Die offensichtlich in Sünde leben, die Huren, die linken Hunde, die sind sich bewusst, dass sie den Himmel nicht verdient haben. Und dann die Skeptiker, die Atheisten, die gegen Gott kämpfen, die beschäftigen sich zumindest mit ihm. Da ist was in ihnen, das sich rührt. Aber brave, traditionell Religiöse sind oft die todesten Menschen, geistig gesehen, von allen. Und so war ich. Ich war selbstgerecht. Wie gesagt, ich bin jeden Sonntag in die Kirche mitgegangen. Anfangs wollte ich überhaupt nicht, habe mich immer gewehrt gegen meine Eltern, die gesagt haben, du musst mitgehen. Und dann später bin ich mitgegangen, weil ich Freunde getroffen habe dort. Und ich habe alles mitgemacht, die ganzen Gebete mitgeleiert und Firmung, Erstkommunion, wie es auch heißt, alles mitgemacht. Aber es war nur äußerlich. Es hat mit meinem Leben, mit meinem Herzen nichts zu tun gehabt. Ich war weit weg von Gott. Ja, habe ihn nicht in mein Leben sprechen lassen. Er war sicher nicht der Herr in meinem Leben. Aber wenn du mich gefragt hättest, ob ich Christ bin, hätte ich gesagt, ja, natürlich. Ich gehe ja in die Kirche. Und wenn du mich gefragt hättest, wird Gott dich mal annehmen, wirst du in den Himmel kommen? Ja, natürlich. Ich bin ja ein guter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht. So totale Selbstgerechtigkeit. Und ich habe lange Zeit überhaupt nicht die Notwendigkeit gesehen, mich zu Jesus zu bekehren. Ich war so weit weg von ihm in meinem Herzen. Und wenn es dich beschreibt, dich Religiösen, dann ist dieses Kapitel hier für dich. Das ist auch kein Zufall, dass du jetzt gerade diese Predigt hörst oder siehst. Gott streckt sich aus nach dir in seiner Liebe. Er spricht zu dir, er schenkt dir geistige Klarheit, er konfrontiert dich hier. Bitte verhärte dein Herz nicht wie die Leiter Israels. Reagiere auf seine Liebe, kehr um, du musst dich bekehren. Die Religiösen genauso wie die offensichtlichen krassen Sünder. Und dieses Gleichnis spricht von ihrer Verpflichtung als Verwalter. Gottes Volk, von unserer Verpflichtung als Gottes Volk, von unserer Verpflichtung als Geschöpfe Gottes. Wir müssen ihm treu sein, ihm folgen. Das nächste Gleichnis spricht von dem ungeheuren Privileg, das wir haben. Das nehmen wir noch mit heute. Habt ihr Zeit? Sitzt ihr daheim? Aber es gehört thematisch noch dazu. Kapitel 22, Vers 1. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Das ist eine prunkvolle Sache. Denkt an die königliche Hochzeit von Prinz Harry und Meghan. Prunk, tolles Essen, tolle Kleidung, eine totale Ehre, damit dabei zu sein. Es gab eine limitierte Gästeliste, limitiert geladene Gäste. Das wäre ein Riesenvorrecht gewesen, da dabei sein zu dürfen. Also selbst wenn du normalerweise nicht wirklich viel mit den Royals da am Hut hast. Aber was für eine Ehre, persönlich eingeladen zu sein. Unsere Lena hat damals mit ihrer Mama diese Trauung geschaut und die Lena hat dann gesagt, ich glaube, ich wäre auch mal Prinzessin. Vers 3, und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen, haben dieses unglaubliche Vorrecht nicht geschätzt. Und wiederum sandte er andere Knechte und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, jetzt ist alles fertig. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Und der König ist hier in dieser Geschichte natürlich wieder Gott. Und die Knechte sind wieder Gottes Propheten. Die haben vor Gottes Gericht gewarnt, wenn die Menschen nicht zu ihm umkehren. Aber sie haben auch immer wieder wunderbare Verheißungen gegeben über das Friedensreich unter der Herrschaft des kommenden Messias. Und jetzt war Jesus, der Messias, da und er lud sie ein zur Hochzeit. In der Offenbarung 19 heißt es, glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Gott ist ein König und er lädt dich zur Hochzeitsparty seines Sohnes ein. Was für ein wunderbares Angebot, was für ein wunderbares Geschenk. Hey, wir sind nicht würdig, wir haben es überhaupt nicht verdient. Aber Jesus hat dieses Hochzeitsmahl für uns bereitet. Warum würdest du das ausschlagen? Was würde dich abhalten? Kannst du deinen Stolz nicht ablegen und dich beschenken lassen von ihm? Komm zur Hochzeit, sagt der König. Vers 5, sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Haben es gering geschätzt. Das war nichts Besonderes, das war nichts Wichtiges in ihren Augen. Ja, Gleichgültigkeit ist auch Rebellion. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Das ist wirklich wörtlich passiert, 70 nach Christus, als die Römer gegen die aufständischen Juden gekommen sind und die Stadt und den Tempel mit Feuer verbrannt haben. Wir werden im Kapitel 24 noch mehr drüber sprechen. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Die Eingeladenen, das heißt die, die in der Nähe waren, das Volk Israel in diesem Bild. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet sie zur Hochzeit ein. Also geht jetzt zu denen, die fern sind, zu den Heiden, das heißt alle, die nicht Juden waren, wurden Heiden genannt. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Also wir könnten hier an den Dienst der Apostel, der Evangelisten denken, die rausgegangen sind, Menschen zu Jesus gerufen haben, zur Hochzeitsmahl des Lammes. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Egal, was du getan hast oder was du nicht getan hast, du bist eingeladen. Und der Hochzeitssaal wurde voll. Vers 11. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Da war jemand, der war underdressed. Es wurde erwartet, dass du dich standesgemäß kleidest bei der Hochzeit des Königssohnes. Du konntest nicht in Jeans und in einem T-Shirt auf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan auftauchen. Nee, du musstest einen Anzug tragen und ein schönes Kleid und irgend so einen komischen Hut, den da alle tragen. Und damals zur Zeit Jesu war es durchaus üblich, dass der Gastgeber die Hochzeitskleider bereitgestellt hat, der König, weil nicht alle Leute sich das leisten konnten. Das war Luxus. Und was ist das Hochzeitskleid, das wir brauchen für Gottes himmlische Hochzeitsfeier? Absolute Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Dass wir uns bekleiden lassen mit seiner Gerechtigkeit. Jesus war Gott, er ist Mensch geworden, er hat ein perfektes, sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Dann ist er ans Kreuz gegangen, hat unseren Platz als Verbrecher eingenommen, die Konsequenz für unsere Verbrechen auf sich genommen und gesühnt, die Schuld bezahlt. Er ist auferstanden, er lebt und er bietet dir versöhntes Leben, Beziehung mit Gott, ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott an. Und es ist so wunderbar, wir stehen nicht nur irgendwie nackt vor Gott, wenn wir uns Jesus anvertrauen, das ist übrigens die Bedingung, dass wir es annehmen, das Geschenk. Wenn wir ein Geschenk nicht annehmen, dann haben wir nichts davon. Aber dass du dich Jesus anvertraust, so nimmst du es an, was er für dich getan hat. Dein Vertrauen von dir selbst wegsetzen auf Jesus allein und das, was er für dich getan hat. Er hat deine Schuld getragen am Kreuz, aber mehr als nur das. Es ist nicht nur so, dass uns unsere Schuld abgenommen ist und jetzt stehen wir irgendwie nackt vor Gott, irgendwie neutral, moralisch neutral. Nee, wir sind zusätzlich bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu, mit seinem perfekten, heiligen, sündenlosen Leben, das uns zugerechnet wird. Das ist unser Festgewand, unser Feiergewand für diese Hochzeit des Lammes. Unsere eigene Gerechtigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit, wenn wir versuchen, uns selbst zu erlösen durch irgendwas, was wir tun oder nicht tun, das ist in Gottes Augen wie ein beflecktes Kleid, hat uns der Prophet Jesaja schon gesagt. Also religiöse Selbstgerechtigkeit ist nicht gut genug, du brauchst Jesus. Kirchgang ist nicht gut genug, du brauchst eine echte Bekehrung, eine persönliche an Jesus. Vers 13. Er sieht einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war, und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, den tiefsten Kerker. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also totale Einsamkeit, totale Finsternis, Angst und Zähneknirschen. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Viele sind berufen, alle sind berufen. Jesus lädt dich ein, er lädt alle Menschen ein, zu ihm zu kommen und sich von ihm retten zu lassen. Aber nur wenige sind Auserwählte, nur die, die sich zu Jesus Christus bekehren, die nicht auf sich selbst vertrauen, auf ihre eigene Gerechtigkeit, sondern die ihr Vertrauen von sich selbst wegsetzen auf Jesus allein. Die wählt Gott aus, Jesu Braut zu sein, die Braut Christi zu sein. Die wählt der Vater aus, seine Kinder zu werden. Und klingt das nicht viel besser als Finsternis und Weinen und Zähneknirschen? Wirst du dabei sein bei der Hochzeitsparty Gottes? Ich finde es so paradox und verrückt, wie sehr die Menschen sich jetzt gerade mit einem Virus beschäftigen und es so ernst nehmen. Hey, es gibt noch einen viel, viel schlimmeren Virus und das ist die Sünde. Das ist die Gleichgültigkeit und die Rebellion Gott gegenüber. Wie viel wichtiger als unser irdisches Leben ist das ewige Leben, unsere ewige Zukunft. Das sollten wir noch wichtiger nehmen. Also hast du Gemeinschaft mit Gott? Hast du sein ewiges Leben? Hat Jesus dich und hast du Jesus? Lass uns Jesus und sein Reich ernst nehmen. Das ist der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, so als Anwendung, als Zusammenfassung für uns heute Morgen. Zweitens. musst du irgendwo umkehren in deinem Leben? Gibt es irgendeinen Bereich in deinem Leben, den Gott konfrontiert und seine Finger drauflegt? Der Heilige Geist sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, das will ich ändern. Ist so eine Einstellung, die du ändern musst. Gibt es da Prioritäten, die du neu ordnen musst? In diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben, ist es das Wichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres, als in der rechten Beziehung zu sein mit Gott, als ein reines Herz zu haben. Lass das zu unserer Priorität machen und lass den Heiligen Geist zu dir sprechen, während wir das letzte Lied singen. Im Psalm 139 hat David gebetet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ja, und wenn ich irgendwo auf dem gottlosen Weg bin, dann führe mich zurück auf deinen heilen Weg der Gerechtigkeit. Lass den Heiligen Geist in unser Leben sprechen, während wir jetzt das Abschlusslied singen. Und lass uns mit ihm im Gespräch sein. Und Buße tun, wenn nötig. Okay? Wir singen jetzt das letzte Lied. Ich bete noch mit uns, bevor wir singen. Lieber Vater, danke, dass du offen und ehrlich in unser Leben sprichst. Danke, dass du lebst. Danke, dass du uns immer wieder nachgehst. Danke, dass du uns lieb hast. Und Palmsonntag spricht davon, wie du uns nachgegangen bist. Und es spricht auch von deinem Herrschaftsanspruch, dass du Gott und Herr und unser Retter sein willst in unserem Leben. So sprich zu uns, während wir nochmal auf dich schauen jetzt. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Lass uns das Abschlusslied singen. Vielleicht drückt er nochmal auf Pause, bevor ich den Schlusssegen euch gebe oder darum bitte. Vielleicht teilt ihr miteinander, was euch angesprochen hat an unserer Bibelstelle heute. Vielleicht nehmt ihr auch nochmal Zeit, füreinander zu beten, einander zu segnen. Und teilt die geistlichen Inhalte euren Kindern mit von heute, auf ihrem Level. Sagt ihnen das weiter, dass Gott ein König ist und dass es wichtig ist, dass wir in der richtigen Beziehung mit ihm leben und ihm folgen und ihm vertrauen. Amen. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch, spricht hier von seiner Gegenwart. Er halte euch ganz nah bei sich. Er hebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. Seinen Frieden in seiner Gegenwart, in dieser verrückten Zeit, in der wir gerade leben. Der Herr segne euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag in guter Gemeinschaft mit euren Lieben. Bis zum nächsten Mal.